Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Wir kommen aus The Revenant und wollten mal sehen, wie Leonardo DiCaprio mit dem Bären kämpft und vor allen Dingen, wie er endlich um einen Oscar kämpft. Und ich muss sagen, ich musste eigentlich reingehen, weil ich keinen Film mehr von Iñárritu verpassen wollte. Ich glaube, wir müssen relativ früh einen Spoiler-Alarm schon reinziehen.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Die Ausgangsgeschichte ist relativ klar, weil sie schon im Trailer und sonst wo überall erzählt wurde. Er ist der Scout einer Jagdtruppe, die Felle jagt irgendwo, weiß der Teufel, Kanada oder sonst wo, irgendwo im Norden, im Schnee in Amerika. Und mit seinem Halbblutsohn. Um es kurz zu machen, irgendwann ist er nach dem Bärenkampf mehr tot als lebendig und irgendwann lassen sie ihn dann zurück, aber er ist halt der Rückkehrer, er überlebt und das wird wirklich intensiv inszeniert. Hendrik, nicht an den Eindruck, wir hätten einen japanischen Film gesehen, das erklären wir ja nachher noch, aber jetzt will ich erstmal wissen, wie es dem Götz gefallen hat.
Ja, also eine ganz klassische Rachegeschichte, wirklich reduziert auf dieses ganz zentrale Thema der Western-Geschichte. Jemand verliert seine Familie, verliert seine Frau, dann seinen Sohn und macht sich dann auf die Jagd nach dem Mörder. Also würde man sagen, nur Zähne zeigen reicht nicht für den Oscar. Ich fand, er hatte nicht viel mehr als einen Gesichtsausdruck drauf in diesem Film und das Drehbuch hat ihm auch nicht viele Möglichkeiten gegeben, andere zu zeigen, weil es ja weitgehend ja nur um seinen Überlebenskampf geht in der Wildnis.
Also ja, verhandeln wir gleich mal das Thema, ja. Leonardo DiCaprio. Ich finde, es ist ein Oscar fällig, aber den für Tom Hardy, für den bösesten Nebendarsteller.
Würde ich dann auch eher sagen, ja. Also für mich war der Film 80% Exposition, habe ich noch nie gesehen, so extrem. 15% Mittelteil und 5% Showdown. Das, wo früher Western die ersten 10 Minuten für gebraucht haben, hat hier die 80% des Films gedauert.
Die Exposition ist ja praktisch die Rückkehr. Aber also war das nicht das Beste?
Ja, der Film hat sich natürlich auf dieses Überleben in der Wildnis konzentriert. Das war natürlich im Grunde der Zentrale, ja, das für was der Film gedreht wurde. Ja.
Euphorie klingt anders, glaube ich. Tom?
Ja, das war eine gute Zusammenfassung. Also der Film macht ja nicht wirklich viele Worte. Das kann man ja quasi an zwei Händen abzählen, was da gesprochen wird. Legt mir deshalb auch nicht so richtig viele, tschüss, nicht so richtig viele Worte in den Mund. Es ist exquisite gefilmte, ich finde durchaus in Teilen auch exzellent gespielte, existenziell öde Langeweile. Mir sind zwischendurch echt die Augen zugefallen, hab dann immer kurz zwischen den Händen durchgelinst, wenn es blutig und laut wurde. Aber mich hat der Film eigentlich im Nirgendwo abgeholt und auch dort gelassen. Punkt.
Hendrik.
Ich bin da, das ist jetzt eine Premiere gewissermaßen, ein bisschen positiver gestimmt, weil für mich ist es nicht in erster Linie eine Rachegeschichte gewesen. Und ich kann schon verstehen, dass wenn man sagt, das ist das, was an diesem Film jetzt im Mittelpunkt steht, dann hat er sich in vielen Teilen, wie du sagst, in der Exposition verloren und sich dann erst sehr spät auf die Beine gekriegt. Aber es war für mich gar nicht das wichtigste Thema. Es ist für mich in erster Linie eine Überlebensgeschichte gewesen, ein sehr, sehr individuelles Streben eines Menschen um ein Überleben in einem Kontext, der eigentlich völlig unvermenscht und unvermenschbar ist, schon durch seine schiere Dimension. Wenn ich bei dem Film irgendeine Art von Oscar vergeben würde, würde ich in der Landschaft geben. Und auch insbesondere der exquisiten Art, diese Landschaft darzustellen. Also ich habe in diesem Film Perspektiven mit der Kamera nachverfolgen dürfen, die mich unglaublich weit in dieses Land reingeführt haben. Und zwar nicht immer nur irgendwelche Panoramen, die gab es auch, damit man einfach die schiere Dimension und Größe dieses Landes sah, sondern auch ganz, ganz feine Aufnahmen, Nahaufnahmen von Moos, von Holz. Und ich fand das absolut fantastische Kameraarbeit und auch absolut fantastisch, dass der Film mir mit diesen Kameraaufnahmen und insbesondere mit der Musik eine Zeitlosigkeit, eine archaische Zeitlosigkeit rübergebracht hat, in der hat sich diese Rachegeschichte, auch wenn ich ständig Leonardo DiCaprio in Großaufnahme gesehen habe, aber selbst er hat sich in Großaufnahme darin völlig verloren, und das war genau das, was ich sehen wollte und was ich, glaube ich, auch sehen sollte, und insofern war für mich die Rachegeschichte etwas, was irgendwo in dieser Landschaft spielt, aber es war ganz bestimmt nicht im Mittelpunkt.
Mein Eindruck ist, dass ich in den ersten 20 Minuten etwas gesehen habe, was ich noch nie im Kino gesehen habe. Also eine Immersion ohne Virtual Reality und ohne 3D, und trotzdem habe ich das Gefühl, als diese Trappe angegriffen werden von den Indianern, als hätte ich noch nie einen Indianerkampf, noch nie eine Action-Szene im Kino gesehen. Es war unglaublich intensiv, wie es auf mich gewirkt hat. Das fand ich ganz großartig.
Und die Kampfszene ist fantastisch. Die Kampfszene am Anfang ist fantastisch, habe ich auch in der Art noch nie so inszeniert gesehen, weil die Kamera ja dann ab einem bestimmten Zeitpunkt immer von dem einen, der einen Zweikampf überlebt, dann bei dem wieder bleibt, mit dem mitgeht, dann wird der getötet, dann geht sie wieder mit dem nächsten Überlebenden mit. Also die Bewegungen, die da die Kamera vollführt und dieses, also das ist wirklich auf eine besondere Weise ja inszeniert, das muss man sagen. Ja.
Ich glaube, da könnte man sich auch sehr, sehr lange mit jedem einzelnen Schnitt und mit jeder einzelnen Bewegung der Kamera beschäftigen. Und das hat mir total den Magen rumgetreten, das hat mich unglaublich stark beeindruckt und ist vielleicht das Beste, was ich jemals im Kino gesehen habe. Und dann hat Iñárritu noch irgendwie 120 Minuten Zeit, diesen unglaublichen Eindruck abzuschwächen. Und das dauert sehr lange, und solange er überleben will, solange das Motiv ist, gehe ich überall mit. Da ist, was du gesagt hast, Hendrik, ja, da ist diese Landschaft. Und wenn man jemals mal das Gefühl haben wollte, dass die Landschaft groß und der Mensch klein ist, das war noch nie so inszeniert. Vielleicht haben schon viele vorgehabt, aber noch nie so geglückt wie hier. Und das macht der Iñárritu großartig. Und dann gibt es Bilder, irgendwann kommt ein Indianer, mit dem er unterwegs ist eine Zeit lang. Dieser Indianer, da gibt es so Bilder, wo der wie ein Geist aussieht. Das ist unglaublich gut gemacht. Aber dann ist der Film immer noch nicht zu Ende. Und dann hat er überlebt, dann ist der Film immer noch nicht zu Ende. Und spätestens dann handelt es sich um einen japanischen Film. Weil es ist nicht nur ein Japaner, der die Musik gemacht hat, sondern er ist auch Japanese Half an Hour. Mindestens eine halbe Stunde ist der Film zu lang. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieses Motiv, das eigentliche, das Motiv der Rache, also der Trailer legt das ja nahe, das war mir am Ende egal. So sehr ich mitgefiebert habe, ob er überlebt und wie und überhaupt, ja, so egal war es mir tatsächlich, ob er jetzt den Mörder seines Sohnes noch fängt oder nicht. Aber ich finde es ein merkwürdiger...
Das ist die Schwäche des Films, weil es darf einem eigentlich nicht egal sein. Ich meine, der Hendrik hat natürlich recht, dass es dem Film natürlich auch um was anderes geht, aber das ist, die Spannung muss einfach da sein. Bekommt er den Mörder? Wie geht der Kampf aus? Und sicher die Landschaftsaufnahmen unglaublich, unglaublich schön gefilmt, auch mit diesen Details von der Natur. Das ist ja wirklich wie Landart-Elemente. Und manchmal war ich auch, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den guten alten Tarkovsky erinnern könnt, in den 80ern Nostalgia und die Szene in der Kirche, die Traumszene, das war der reine Tarkovsky, also ein pures, eigentlich wirklich ein Zitat. Der Kampf mit dem Bär, ich meine, sowas habe ich noch nie im Kino gesehen. Das war natürlich Wahnsinn. Das war so von einem Naturalismus, wie er sich da in das Pferd da reinlegt, das ist natürlich irre.
Aber stell dir mal ganz kurz vor, der Film wäre in Rückblenden erzählt. Und alles das, was wir gesehen haben, hätten wir in der anderen Reihenfolge in Rückblenden erst erlebt. Dann wäre die Szene mit dem Pferd der erste unglaubliche Höhepunkt gewesen. Der vorletzte Höhepunkt wäre der mit dem Bärenkampf gewesen. Und der letzte Höhepunkt wäre die Anfangsszene mit dem Kampf gewesen. Dann würden wir jetzt über diesen Film völlig anders reden, würden wahrscheinlich auf jeden Fall 10 Punkte vergeben. Und so stehen wir da und haben einen unglaublich starken Anfang gesehen und gucken dann so lange zu, bis Eiswasser und Schnee diesen Eindruck über mehr als eine Stunde abkühlt und verwässert, oder?
Ja, ja, es ist völlig richtig, ja. Es ist natürlich auch so unglaubwürdig, wie er da durchkommt, also wie er dann noch durch den Fluss treibt. Also ich bin ja wirklich gern bereit, viel Unwahrscheinliches hinzunehmen, aber das...
Sag's, wie es ist. Bei der Klippenszene hast du gesagt, wenn es jetzt eine Atombombe gäbe, hätten sie eine Atombombe auf ihn geworfen.
Wenn es in der Gegenwart spielen würde, kann ihn nur die Atombombe schlagen oder so. Aber das... nee, also das, dieser Kontrast, diese Authentizität, die der Film auch anstrebt, mal wirklich Wildnis in Nordamerika zu zeigen, Trapperleben, wie es wirklich war, das ist ja klar, großartig. Aber andererseits dann wieder dieses Übermenschliche da von ihm.
Ja. Ich habe mich zum Teil, also eine der wenigen Sachen, die ich vorher gelesen hatte, war, dass der Regisseur an den Stellen, wo er diese Traumsequenzen, diese Erinnerungssequenzen und an Frau und Sohn einbaut, das ist anscheinend etwas, was in der Literaturvorlage nicht vorkommt. Und was viele als aufgepfropft empfanden. Jetzt kann man natürlich lange sich drüber unterhalten. Meinen sie jetzt, weil sie es auch gelesen haben, das jetzt wiedergefunden zu haben im Film, oder haben sie es wirklich so empfunden? Ich habe mich am Anfang ein bisschen dran gestört, weil es für mich von diesen zum Teil etwas magischen Bildern, wo die Frau auch kurz über ihm schwebt, also das hat mich am Anfang rausgeworfen. Aber als ich dann auch den Punkt erreicht habe wie du, wo ich gedacht habe, jetzt ist es ein Tick zu viel, was er alles schafft, habe ich gedacht, das ist jetzt der Punkt, wo diese schmerzhaft realistische und detaillierte Weise, wo gezeigt wird, was er alles tut, der erzählerischen Verarbeitung begegnet und so ein bisschen der dramatischen Übersteigerung, weil ich mir vorstellen kann, ich hab im Hintergrund im Grunde so eine Art Erzähler gehört, der in so einer etwas altertümlichen, ausführlichen, langsamen, sehr detailverliebten Art und Weise, wie es vielleicht ein viktorianischer Abenteuererzähler gemacht hätte, auch so ein bisschen in diesem Überlebenskampf schwelgt. Ich denke da an diese berühmte Geschichte von Jack London, von diesem Mann, der einfach nur mitten im Alaska-Winter von einem Camp zum anderen geht und es ist eigentlich gar nicht weit und nur sein Hund ist bei ihm und es passiert ihm aber ein Unglück nach dem anderen, sodass er am Schluss diesen Weg nicht schafft. Diese Geschichte von ein paar Dutzend Seiten erzählt genau so eine Art von Überlebenskampf und schwelgt im Grunde darin, übersteigert das ein bisschen und es zieht einen aber genau so rein, als sei man wirklich dabei, und das hat für mich der Film geschafft. Deswegen hätte er auch nicht in Rückblenden erzählt werden dürfen, weil die Ebene hätte er dann verloren.
Ich finde, er kommt nicht auf den Punkt. Und das ist die ganz große Schwäche dieses Films für mich. Es wirkt so ein bisschen, könnt ihr mich korrigieren, es wirkt so ein bisschen wie so ein Kopfexperiment, das viele tolle Bilder abwirft, dass ich vielleicht am Schneidetisch auch Schwierigkeiten gehabt hätte zu sagen, ich muss mich jetzt von irgendwas trennen. Es ist artifiziell auf eine Art, die mich draußen gehalten hat und
es ist naturalistisch und artifiziell zugleich.
Ja. Das ist genau.
Weil ich glaube, man braucht noch, um das trotzdem mitzunehmen, bräuchte ich einen Schauspieler, der mir das Gefühl vermittelt oder bei dem ich anfange zu glauben, dass er das überleben könnte. Also gerade weil mit Domhnall Gleeson und Tom Hardy da ein naturalistisches Spiel da auch drin ist, ein zurückgenommenes Spiel, das ich ganz großartig fand. Und wenn Christian Bale das gespielt hätte, leicht abgehungert, dann während des Überlebens noch deutlich stärker abgehungert, hätte ich überhaupt keinen Zweifel daran gehabt, dass er das erlebt, was er erlebt, und dass er das überlebt, was er überlebt. Und Leonardo DiCaprio sehe ich einen Schauspieler, der die Zähne zusammenbeißt, um einen Oscar zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Bild von diesem Oscar-ehrgeizigen Schauspieler mit in den Film reingebracht habe, ob das in meinem Kopf schon drin ist und deswegen auf die Leinwand rutscht. Aber ich bin es während des Films nicht losgeworden. Und wenn ich jetzt Christian Bale, haben wir jetzt gerade in The Big Short gesehen, in einer völlig untypischen Rolle, da habe ich ihm wieder alles abgekauft, total. Also ich weiß es nicht. Er hat mich auch nicht überzeugt. Sind wir dabei?
Ich glaube dem Leonardo, dass er da nicht an den Oscar gedacht hat. Das hat er auch gar nicht nötig. Also
in dem Moment dachte er, scheiße, ist das kalt hier.
Viele Große haben keinen Oscar bekommen. Also er braucht den natürlich eigentlich gar nicht.
Und vor allen Dingen für die Rollen, wo er unglaublich gut war, hat er ihn auch nicht bekommen, leider.
Er trägt den Film nicht, also er ist ein Riesenstar, aber man hat nicht das Gefühl, einen Star da zu sehen, also der jetzt diesen Film tragen kann.
Auf jeden Fall hat Iñárritu da ein Riesending hingeknallt, über das man sich dann doch lange auseinandersetzen kann. Und ich habe den Eindruck, dass in den anderen Filmpodcasts und Filmblogs es auch sehr, sehr geteilte Meinungen über Revenant gibt. Da tobt es doch schon ein bisschen hin und her. Aber wir brauchen keine anderen, um unterschiedlicher Meinung zu sein.
Richtig, genau.
Seid ihr am Ende? Ja, dann fange ich mal an. Also, wie gesagt, ein Film, mit dem ich auch vielleicht nicht nur wegen der kühlen Temperaturen im Kino nicht so richtig warm geworden bin. Also für die wirklich außergewöhnlich schöne Fotografie würde ich ihm 4 Punkte geben, aber mehr, sorry, ist bei mir nicht hängen geblieben.
Positives, Negatives halten sich die Waage, bleiben 5 Punkte. Leider kann ich nicht mehr geben.
Ich bin ein bisschen optimistischer aufgestellt. Nicht, weil ich DiCaprio überzeugender fand. Ich würde auch eher sagen, er hat nicht gestört. Und ich kann mir auch jemand anderen vielleicht überzeugender vorstellen, auch wenn ich Christian Bale nicht leiden kann. Aber er hätte es vielleicht tatsächlich ein bisschen schärfer rübergebracht. In der Summe, aber wie gesagt, ich liebe die Landschaft, ich liebe die Art und Weise, wie ich in diesen Film hineingezogen werde, ich liebe die archaische Langsamkeit, die er erzählt, und es war für mich eben kein Rachefilm und deswegen hat er für mich so zwischen 7 und 8 gut funktioniert.
Also am Anfang hat er einen kristallklaren Eismonolithen mit weit über 10 Punkten abgeliefert und der schmilzt dann ganz, ganz langsam während des Films, am Ende des Films etwas schneller. Da bleiben aber auch noch 7 Punkte übrig. Ja, vielen herzlichen Dank euch dreien. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons. Und wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, dann abonniert das Ganze auf iTunes oder guckt euch um auf schöner-denken.de und hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen, Sie hören Schöner Denken.